gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Vor zwei Wochen sind die Olympischen Spiele in Paris zu Ende gegangen. War jemand dort? Nein. Aber ich denke, es haben viele, zumindest ab und zu im Fernsehen das angeschaut. Und kurz davor hatten wir natürlich das noch wichtigere Ereignis für uns, die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Europameisterschaft, Entschuldigung. Ein Begriff, der da ganz oft fällt, ist der Begriff Herausforderung oder auch Herausforderer. Und das finde ich gar nicht schlecht. Das haben wir uns, glaube ich, inzwischen so ein bisschen abgeguckt in Deutschland von unseren eher englischsprachigen Freunden, auch im Alltag eher mal von Herausforderungen zu sprechen oder Challenge als von Problemen. Das ist ja traditionell so eher das, was wir sagen, so als Deutsche. Wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten. Wir haben ja so insgesamt so ein bisschen den Hang zum Schwarzsehen. Und Problem ist dann ja auch eher so negativ. Es hört sich so ein bisschen unlösbar an, so dass man eigentlich gleich aufgeben möchte. Aber Herausforderung, das klingt jetzt eher positiv. Das ist so ein bisschen motivierend. Es ermutigt uns jetzt, was anzupacken und vorwärts zu gehen und anzugreifen und das wirklich zu wagen. Da ist schon eine Schwierigkeit drin natürlich, in Herausforderung sieht man, da ist eine Schwierigkeit drin, aber es ist gleichzeitig irgendwie die Möglichkeit drin, das können wir schaffen. Und deshalb geht es heute nicht um Probleme, sondern um Herausforderungen. In den letzten Wochen haben wir uns schon intensiv mit dem Richterbuch beschäftigt und da haben wir schon festgestellt, es gibt tatsächlich große Herausforderungen für das Volk Israel. Situation ist, Israel hat sich wieder von Gott abgewandt, hat wieder angefangen, andere Götzen anzubeten und seit 7 Jahren wird jetzt Israel massiv von den Midianitern und ein paar anderen Volksgruppen bedroht. Die Nomaden sind immer wieder in Israel eingefallen, haben die ganze Ernte vernichtet und Israel vertrieben und haben die Bevölkerung gezwungen, schlussendlich in die Berge zu fliehen und dort irgendwie zu versuchen zu überleben. Israel war wirklich arm und schwach geworden. Und in dieser Situation beruft Gott jetzt einen Richter und der ist Gideon. Nach ziemlich langer Vorbereitung, ich glaube es waren mindestens 2 Predigten, ist es jetzt endlich soweit. Gideon macht sich mit seinem Heer, das hat er aus verschiedenen Stämmen eben zusammengeholt, rekrutiert, macht sich auf zu dem Kampf gegen Midian. Und heute lesen wir, wie läuft dieser Kampf denn ab? Und ich weiß, dass viele diese Geschichte aus der Kinderstunde kennen. Sie ist nämlich sehr beliebt in der Kinderstunde und auch sehr spannend, wenn man sie noch nie gehört hat. Versucht trotzdem mal ein bisschen unvoreingenommen die Geschichte zu hören und diese Spannung mitzukriegen. Wir lesen aus Richter Kapitel 7. Ist eine längere Geschichte. Am frühen Morgen brach Jerubal, also Gideon, mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harod-Quelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene am Hügel More. Aber Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. So kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Die Israeliten sollten sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Lass daher im ganzen Lager ausrufen, jeder, der sich fürchtet und den Mut verloren hat, kehre umgehend zurück und wende sich vom Berg Gilead ab. Da machten 22.000 Mann kehrt und nur 10.000 blieben zurück. Doch Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser hinunter, dort will ich sie für dich mustern. Ich werde dir ausdrücklich sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Leute ans Wasser. Da sagte Jahwe, alle, die das Wasser mit der Zunge ausschlürfen, wie ein Hund, stell auf eine Seite und alle, die sich zum Trinken hinknien, auf die andere. 300 Männer schlürften das Wasser aus der hohlen Hand, die anderen knieten sich zum Trinken hin. Da sagte Jahwe zu Gideon, durch die 300 Mann, die das Wasser geschlürft haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Gideon entließ die Israeliten und behielt nur die 300 Männer bei sich. Diese übernahmen den Proviant und die Signalhörner von den anderen. Das geschah oberhalb der Ebene, in der sich das Lager der Midianiter befand. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager dort unten an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinem Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Da schlich sich Gideon mit seinem Burschen bis an den äußersten Rand der 50er Einheiten im Lager heran. Die Midianiter, die Amalekiter und die Nomaden aus dem Osten waren wie Heuschrecken in die Talebene eingefallen. Ihre Kamele waren zahllos wie der Sand am Meeresstrand. Als Gideon sich angeschlichen hatte, erzählte gerade einer seinem Kameraden einen Traum. Hör zu, sagte er, ich habe geträumt, dass ein Laib Gerstenbrot sich in unser Lager hinunterwälzte und das Zelt umriss, sodass alles durcheinander flog und zu Boden stürzte. Sein Kamerad erwiderte, oh, das kann nur eines bedeuten, das Schwert von Gideon ben Joasch aus Israel. Gott hat die Midianiter und das ganze Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und betete Gott an. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und rief, steht auf, Jahwe hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Gideon teilte die 300 Mann in drei Gruppen auf. Jeder Kämpfer bekam ein Signalhorn, eine Fackel und einen leeren Krug, um die brennende Fackel zu verbergen. Achtet genau auf das, was ich tue, wenn ich mit meinen Leuten an den Rand des feindlichen Lagers komme, sagte Gideon, und macht es uns genau nach. Wenn ich dann mit allen, die bei mir sind, ins Horn stoße, sollt auch ihr um das Lager herum das Horn blasen und rufen für Jahwe und für Gideon. Zu Beginn der mittleren Nachtwache erreichte Gideon mit seinen 100 Mann das Lager. Die Posten waren gerade abgelöst worden. Da stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie mitgebracht hatten. Alle drei Gruppen bliesen die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Dann packten sie mit der linken Hand die Fackel. Mit der rechten hielten sie die Hörner zum Blasen an den Mund und zwischendurch riefen sie, Schwert für Jahwe und für Gideon. Dabei blieben sie um das Lager herum stehen. Da rannte das ganze feindliche Lager durcheinander. Alle schrien laut und flohen. Denn als die 300 Mann in die Hörner stießen, ließ Jahwe eine Panik im ganzen Lager entstehen. Jeder ging mit seinem Schwert auf den anderen los, so floh das ganze Heer. Und dann geht die Geschichte noch ein bisschen weiter. Gideon mobilisiert noch die ganzen anderen Stämme da, die entsprechenden Soldaten, um diese fliehenden Midianiter noch zu verfolgen. Wenn wir die Geschichte angucken, dann stellen wir fest, dass die eigentliche Geschichte ist ja sehr lang, gar nicht von dem Kampf handelt, sondern nur von den Vorbereitungen. Und nach dieser sehr umfangreichen Vorbereitung, wo wir auch richtig merken, wie die Geschichte so richtig langsamer wird. Jetzt wird alles im Detail erzählt, das ist so richtig so eine Bremse. Und wir sehen vor allem, die Vorbereitung ist wichtig. Also schauen wir uns an, wie bereitet Gott das Volk und Gideon auf den Kampf vor? Gideon hatte eher zögerlich den Kampf angenommen und die Aufgabe angenommen, die Gott ihm gegeben hatte. Und dann hat er nochmal dreimal ein Zeichen von Gott erbeten, um wirklich ganz sicher zu sein. Und jetzt hat er endlich sein Heer aus verschiedenen Stämmen zusammen und jetzt schlagen sie ihr Lager auf. Und als Leser von der Geschichte denken wir, so und jetzt geht's los. Endlich der Angriff nach allem hin und her. Auf in den Kampf, Gott hat den Sieg versprochen. Und es dachten sicher viele von den Soldaten auch. Seit 7 Jahren litten sie unter den Midianitern. Manch einer hatte sicher Kinder und ältere Menschen verhungern sehen. Und sie dachten so, jetzt müssen wir endlich uns wehren. Und dann bremst Gott sie schon wieder aus. Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß. Wir hören so richtig irgendwie die Bremsen quietschen. Sie waren jetzt gerade bereit zu gehen und dann schon wieder ein Stopp. So geht's nicht, sagt Gott. So könnt ihr nicht gewinnen. Und natürlich können sie so nicht gewinnen. 32.000 gegen mindestens 135.000 Mann, das war unmöglich zu gewinnen. Es ist unmöglich zu gewinnen mit so einem kleinen Heer. Und Gott sagt, nein, Gideon, das Problem ist, dein Heer ist zu groß. Und er bringt gleich die Begründung. Die Israeliten sollen sich nicht vor mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Eigentlich steht da, sie sollen sich nicht gegen mich rühmen können. Wow, was ist das hier? Worum geht's Gott hier eigentlich? Es geht doch darum, die Midianiter zu besiegen, oder? Ist es da so entscheidend, wer die Ehre bekommt? Auf Schwäbisch würde man sagen, ist Gott so ehrekäsig? Können nicht beide die Ehre bekommen, Gott und Israel oder Gott und Gideon? Und wir sehen, die Idee von Gott ist völlig anders. Gott möchte, dass er geehrt wird und dass wir nicht uns die Ehre selbst geben. Und Gott sagt, weißt du was, ich bin es, der dir Ehre und Wert und Würde und Identität gibt. Das kommt nur von mir. Und darum möchte ich nicht, dass du es dir selber nimmst. Ich möchte nicht, dass du dir Würde und Ehre und Wert woanders suchst als bei mir. Durch deine eigene Leistung, durch andere Menschen. Das möchte ich nicht, sagt Gott. Gott möchte, dass wir erfahren, dass Ehre und Wertschätzung nur durch ihn kommt, durch seine unermessliche Liebe. Das ist die Quelle unseres Wertes und unserer Ehre. Und das ist im Prinzip das Evangelium. Die Quelle unseres Lebens, unseres Wertes ist nicht unsere Leistung, unsere Genialität, sondern Gott, seine Liebe. Gott ist die Quelle des Lebens und Leben finden wir nie woanders. Alle anderen Quellen bringen uns kein Leben. Und genau das will Gott hier deutlich machen. Er reduziert die Zahl der Soldaten nicht deswegen, weil er sagt, mit so vielen kann ich nicht arbeiten, sondern weil er sagt, mit so vielen könnte es sein, dass ihr nicht meine Lektion versteht. Ich möchte, dass Israel versteht, wem die Ehre gehört. Das kann uns auch passieren, dass Gott uns ausbremst. Vielleicht denkst du, es läuft gut. Gott ist mit dir und es geht eigentlich vorwärts, so alles okay. Und plötzlich wirst du ausgebremst durch Krankheit, durch Umstände, durch andere Menschen, die dich behindern. Und das stört uns, das möchten wir nicht. Dann nimm dir doch mal Zeit und sagst, Gott, warum bremst du mich jetzt aus? Ist da eine Lektion drin, die ich lernen soll? Vielleicht will Gott dich lehren, wo deine Würde und dein Wert und deine Ehre herkommen. Vielleicht überlegst du, wo bin ich denn eigentlich in der Gefahr, meinen Wert von woanders her zu holen. Und deswegen sagt Gott, stopp, ich möchte, dass du etwas lernst hier. Gehen wir zurück zur Geschichte. Gott will also die Armee dezimieren. Das tut er auf zwei Arten. Zum einen, er schickt die nach Hause, die Angst haben. Und zum zweiten macht er so einen seltsamen Test. Da kommen wir noch drauf. Denn Gott hat eine weitere Lektion für Israel. Er möchte Schwachheit erlauben. Und er fordert die Männer auf, das zuzugeben. Lass daher im Lager ausrufen, jeder, der sich fürchtet und den Mut verloren hat, kehre umgehend zurück. Das ist ja schon scharf. Also gerade hat der Gideon erst das Heer zusammengestellt, dass sie sich nach 7 Jahren Bedrohung endlich wehren und jetzt gehen 2/3 der Soldaten freiwillig nach Hause, weil sie Angst haben. Also ich weiß nicht, was Gideon gedacht hat, als da plötzlich 22.000 Männer das Handtuch geworfen haben und gesagt haben, also ich gehe lieber nach Hause, als dass ich kämpfe. Ich lasse lieber meine Kameraden für mich kämpfen. Es ist schon ein bisschen, das muss irgendwie schon schrecklich gewesen sein, auch für den Gideon. Ich weiß auch nicht, wie die Soldaten sich gefühlt haben, die gegangen sind. Ich bin sicher, sie haben sich geschämt. Aber wahrscheinlich war ihre Angst größer als ihre Scham und sie sind trotzdem gegangen. Und sie haben gedacht, okay, jetzt lasse ich meine Kameraden im Stich und sie halten den Kopf hin und ich bin der Feigling, der heimgeht. Und Gott sagt, das ist okay. Ihr müsst es nur zugeben, dass ihr schwach seid, dass ihr Angst habt. Gott sagt, ich nehme Rücksicht darauf, wenn ihr Angst habt. Er tadelt sie nicht. Und später bekommen sie nochmal eine Chance, wenn dann Gideon die anderen Stämme dann auffordert, jetzt dann die Midianiter, die auf der Flucht sind, zu verfolgen. Das heißt, der Rahmen ist ein bisschen sicherer wie vorher. Vielleicht lässt Gott sie auch gehen, weil natürlich ängstliche Soldaten schwächen auch immer die Moral der Truppe. Aber das ist ja in unserer Geschichte gar nicht so wichtig. Den eigentlichen Grund, warum Gott die Menge reduziert, den kennen wir ja schon. Er möchte, dass ihm die Ehre gehört. Und deswegen reduziert Gott auch nochmal von 10.000 auf 300. Das ist ja dieser komische Test irgendwie, wie die das Wasser trinken. Da gab's auch schon, habe ich schon einiges gelesen, wie man das deuten kann. Ich würde es mal sagen, das bedeutet gar nichts. Das war einfach eine Art und Weise, wie man Menschen in zwei Gruppen aufteilen kann. Ich glaube nicht, dass da eine größere strategische Bedeutung dahinter ist. Gott möchte einfach die Truppe so weit reduzieren, dass es absolut ausgeschlossen ist, dass sie jemals irgendetwas gegen diesen Feind von 135.000 Soldaten und unzähligen Kamelen ausrichten könnten. Sie müssen erkennen, dass sie viel, viel, viel zu schwach sind. Und dann kann Gott eingreifen. Genau das hat der Paulus erlebt. Der hatte irgendeine Schwachheit, Krankheit, wissen wir nicht. Und er hat Gott gebeten, das wegzunehmen, weil sie ihn so gehindert hat in seinem Dienst für Gott. Und Gott sagt, nein, ich nehme es nicht weg, auch wenn es dich hindert in deinem Dienst. Und dann schreibt der Paulus die berühmten Verse in 2. Korinther 12. Doch er, also Gott sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Deshalb freue ich mich über meine körperlichen Schwächen. Ja, selbst über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen, Ängste, die ich für Christus ertrage. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark, sagte Paulus. Und genau das ist Gottes Prinzip. Gott wirkt nicht nur trotz unserer Schwachheit. Das ist so das, was wir denken, ich bin schwach, aber Gott kann ja trotzdem was. Nein, Gott wirkt wegen der Schwachheit. Unsere Schwachheit ist nicht Gottes Plan B, sondern sein Plan A. Aber das ist so schwer für uns zu verstehen. Und Gideon ist jetzt herausgefordert, sein Vertrauen nicht auf diese Armee, die ohnehin von Anfang an klein war, zu setzen, sondern jetzt ist es ganz klar, er kann sein Vertrauen nur in Gott setzen. Und darum hat Gott alles entfernt, was ihm auch nur annähernd irgendeine Sicherheit geben könnte. Und ich glaube, das macht Gott manchmal mit uns auch. Auch so wie bei Paulus, dass er uns Sicherheiten wegnimmt, dass er uns Dinge wegnimmt, von denen wir dachten, die brauchen wir so dringend, um vorwärts zu gehen, um stark zu sein, um Gottes Auftrag zu erfüllen. Und Gott sagt, nein, ich nehme es dir weg. Und wir verstehen es nicht. Wir verstehen es absolut nicht, weil es so unlogisch ist. Aber Gott sagt, ich möchte, dass du erlebst, aus meiner Kraft zu leben. Und nicht aus deiner, nicht aus deinen, was auch immer, was du hast. Lass dich nicht irritieren, wenn das geschieht in deinem Leben. Das ist nicht schön für uns. Aber deine Schwäche ist Gottes Plan A. Nimm die Herausforderung an und in dem Fall nimm die Schwäche an. Sag, okay, Gott, deine Kraft reicht aus. Ich habe nichts anderes. Und es fällt uns hier im Westen schwer, weil wir haben ja so viel, wir haben ein gutes Leben. Es mangelt uns sozusagen an nichts. Es fällt uns schwer zu verstehen, ich habe nichts. Ich bin schwach und ich kann nur auf Gott vertrauen. So, und jetzt ist aber die Vorbereitung vorbei. Jetzt geht's in den Kampf. Nein, es geht nochmal um Gideon. In der Nacht sagte Jahwe zu Gideon, greif das Lager dort unten an, ich gebe es in deine Hand. Wenn du aber Angst hast, schleich dich vorher mit deinen Burschen Pura hinunter und hör dir an, was sie miteinander reden. Das wird dir Mut machen, sie anzugreifen. Gideon, jetzt geht's los, aber weißt du was, wenn du Angst hast, dann habe ich da auch eine Lösung für dich. Schon wieder Angst. Gott rechnet damit, dass wir Angst haben. Und er sagt, Gideon, du hast Angst, kein Problem für mich. Und er ermutigt Gideon. Ist es nicht? Ich finde es so unglaublich, wie liebevoll Gott hier mit Gideon umgeht. Er hätte jetzt sagen können, du Gideon, jetzt ist es wirklich genug der Vorbereitung, die ganzen Fliese und alle Sachen. Also jetzt reicht, jetzt müssen wir wirklich mal hier in die Pötte kommen. Und Gott sagt, hey Gideon, wenn du Angst hast, ist völlig okay. Er kann ihn nicht nach Hause schicken wie die anderen, er war ja der Anführer, aber er ermutigt ihn mit diesem Traum des midianitischen Soldaten. Er sagt sogar, nimm einen Diener mit, damit er nicht so Angst hat, dass er nicht alleine gehen muss und vielleicht auch, dass ein Zweiter das noch hört und sagen kann, das stimmt wirklich, was du gehört hast. Und es ist auch relativ gefährlich, da ganz in die Nähe, direkt ans Rande des Lagers zu gehen. Und dann sind die beiden genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Es hat alles Gott perfekt eingerichtet, orchestriert. Gott möchte den Gideon ermutigen. Und das ist Gottes Ziel. Das ist auch Gottes Ziel mit uns. Was er tun möchte, ist uns zu ermutigen für den Auftrag, den er uns gibt. Und dazu, der Gideon muss da was wagen und manchmal müssen wir auch was wagen für diesen Auftrag. Manchmal ist es so, dass Gott uns die Ermutigung und Vergewisserung erst auf dem Weg schenkt. Der Gideon muss was wagen und in das Lager gehen und erst dort erlebt er diese Ermutigung. Und wir brauchen Gottes Ermutigung. Wir können nichts tun ohne seine Ermutigung. Und ich will dich ermutigen, mal Gott zu fragen, Jesus zu fragen, wo möchtest du denn, dass ich Schritte gehe? Und ich brauche deine Ermutigung, um da vorwärts zu gehen. Wo möchtest du, dass ich dir vertraue und erlebe, auf dem Weg wirst du mich ermutigen und mich vergewissern? Und das ist so unglaublich für den Gideon, dieses Erlebnis, dass er noch dort, also direkt neben dem Feind, auf die Knie fällt und Gott anbetet. Er sagt nicht, komm, Pura, wir rennen schnell zurück und dann können wir Gott anbeten. Nein, direkt neben dem Feind fällt er auf die Knie und sagt, Gott, dir gehört alle Ehre. Gideon hat die Lektion gelernt, merkt ihr? Er hat jetzt wirklich keine Angst mehr. Und dann gehen sie los, diese 300 Mann. Gideon hat eine geniale Strategie, die übrigens, habe ich gelesen, auch später in der Geschichte immer mal wieder angewandt wurde an verschiedenen Stellen. Und da können wir jetzt auch noch einiges zu sagen zu dieser Strategie mit den Tontöpfen und so weiter. War schon sehr, sehr klug ausgedacht. Und wir sehen in dieser Strategie, dass Gott den Gideon auch begabt. Mit einer sehr klugen Strategie, wie sie den Feind ängstigen können, ohne auch nur einen Finger fast zu rühren. Das heißt, das dürfen wir nicht in einen Topf werfen. Gott gibt dem Gideon Fähigkeiten, eine Strategie auszuarbeiten. Er hat ihm Fähigkeiten als Leiter gegeben. Und er sagt, trotzdem darfst du schwach sein. Trotzdem sind es letztlich nicht die Fähigkeiten, die ich dir schenke, die dich retten, sondern ich bin es, der dich rettet. Merkt ihr, wie der Gideon hat eine tolle Strategie, aber trotzdem ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Und Gott nutzt seine geniale Strategie, um die Midianiter zu vertreiben. Gott möchte, dass wir uns einsetzen dort, wo wir sind. Er möchte, dass wir das, was er uns gibt, auch gebrauchen. Dass wir, wie wir es vorher gehört haben, Dinge erfinden oder was auch immer, dass wir das, was er uns gibt, einfach einbringen, und zwar zu seiner Ehre. Und dann können wir uns immer wieder fragen, Gott, welche Gaben, welche Fähigkeiten, was hast du mir denn geschenkt, was ich einsetzen kann für dein Reich, für dich, damit Menschen erleben, wer du bist. Und so endet unsere Geschichte damit, dass die Midianiter von den Israeliten vertrieben werden. Und wenn wir genau hinschauen, stellen wir fest, dass von diesen 300 Männern, die schlussendlich in der Armee waren, kein einziger einen Midianiter tötete. Vielleicht später, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Da hat keiner auch nur einen Finger gerührt oder einen irgendwie umgebracht. Das haben die alle selber gemacht. Sie standen eigentlich alle nur ums Lager rum, die 300 Männer. Und Gott kämpft für sie. Ist das nicht wunderbar? Gott kämpft für sie. Und ich finde, die Geschichte ist einfach ein wundervolles Beispiel dafür, wie Gott mit uns umgeht. Gott geht es in erster Linie um unser Herz. Und er bringt Umstände in unser Leben, damit unser Herz lernt, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, ihn zu ehren. So arbeitet Gott mit uns. Aber der eigentliche Kampf gegen den Feind, der eigentliche Kampf gegen Satan, der ist längst gewonnen, den müssen wir nicht kämpfen. Den hat Jesus schon lange gewonnen am Kreuz und durch seine Auferstehung. Es geht um unser Herz und daran will Gott arbeiten. Es ist nicht wundervoll, was für ein Gott wir haben? Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so treu bist und dass es dir um unser Herz geht, dass du so, ja, so viel Zeit und Energie einsetzt, um unser Herz zu verändern, um unseren Blick auf dich zu richten, um unser Vertrauen zu stärken. Und Jesus, manchmal ist es schwer für uns, wenn du unser Vertrauen stärken möchtest, weil du möchtest diese Sicherheiten nimmst du weg, die wir haben im Leben und die uns oft so kostbar sind und auf die wir uns stützen. Und Jesus, wenn das geschieht, dann bete ich, dass wir das erkennen, dass das in Liebe ist, dass du das tust, damit unser Herz Vertrauen lernt, weil es nur eine Quelle gibt für unser Leben, unsere Würde, unseren Wert, unsere Ehre. Und das bist du. Amen.